Frau Kummer, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich als, wie heißt das, Piefke, hier sprechen darf. Ich werde in meinem Vortrag, der ohne Bilder bleiben wird, eine Krankengeschichte einflechten, fragmentarisch. Ich beginne mit einer Aussage. Ein Leben ohne Schmerzen zu erwarten, ist Unfug, ist Hoffnung auf Unerfüllbares, wie Hoffnung auf Verlockungen. Diese Verlockungen können zu Versuchungen werden und Leben ohne Schmerz entspricht Arbeit ohne Mühsal. Der Patient, nennen wir ihn Herrn M., 43 Jahre alt, ist Feuerwehrmann. Rückenschmerzen beklagt er seit etwa 2,5 Jahren. Es begann schleichend, wurde stärker. Er ging zum Arzt, der riet zum Rückentraining. Das kam ihm merkwürdig vor, denn schon wegen seines Berufs sei er doch ins Fitnessstudio gegangen. Dennoch habe er den Rat befolgt, aber das Rückentraining sei zwar teuer, aber nicht hilfreich gewesen. Also zum nächsten Arzt, der veranlasste ein MRT. Endlich, so Herr M. heute, habe er sich gedacht und hoffte auf die Antwort nach der Frage der Ursache. Man habe dann einen Bandscheibenverschleiß L4, L5, das ist die vorletzte Bandscheibe, gefunden. Die Bedeutung sei lange diskutiert worden, es sei ihm aber immer schlechter gegangen. Schließlich habe man ihn zum Wirbelsäulenchirurgen geschickt. Große Hoffnung habe er in die Möglichkeit gelegt, die verschlissene Bandscheibe durch eine Bandscheibenprothese zu ersetzen. Das war jetzt vor 1,5 Jahren. Für die Vision eines Lebens ohne Schmerzen entsteht eine Beziehung zwischen Betroffenen und Behandlern, die in der Eskalation von Erwartung und Angebot in eine Liaison dangereuse führt. Aus dem Heilungsversprechen wird Verführung, wird ein Heilsbegehren, aus Therapie eine Kampfzone. Schmerz greift den Menschen als Person an und gefährdet seine Identität. Der Angriff führt zum Gegenangriff, die gefühlte Aggression im Schmerz zur aggressiven Gegenwehr. Enttäuschung des Patienten und Emphase des Arztes steigern sich im gegenseitigen Bestreben von Hilfegesuch und Hilfeangebot, verschränken sich wie Hände, die nicht voneinander lassen können. Umso mehr das therapeutische Regime die ausbleibenden Effekte als Enttäuschung erlebt, umso abhängiger werden die Beteiligten vom Weitermachen, um sich zu ersparen, den bisherigen Versuch als Irrtum zu erkennen. Der Arzt wird im Miterleben seines nicht von Schmerzen heilenden Patienten wütend. Er steigert die therapeutische Schmerzbekämpfung. Oder er geht auf die Flucht. Er wendet sich ab. Er verweist den Patienten weiter. Der Patient bleibt im Schlachtfeld aber zurück. Trotz aller Mittel bleibt ernüchternd die Erkenntnis und der Schmerz bleibt doch. Die Operation für Herrn M. verlief ohne Komplikationen. Unsicher sei er danach gewesen, habe sich im Krankenhaus gar nicht gut bewegen können, habe wieder gehofft, nunmehr auf die Reha-Maßnahme. Die allerdings habe er nach 2 Wochen abgebrochen. Er habe sich da gar nicht gut wahrgenommen gefühlt, man sei nicht gut auf seine Wünsche eingegangen. Und überhaupt lauter kranke Menschen, alte Menschen. Er dagegen sei doch stark und nicht verschlissen. Im Gerätetraining habe er sich gemüht, gequält, doch der Schmerz sei geblieben. Immer mehr habe er ihn gequält. Es habe ihn gequält, dass ausgerechnet ihm das passiere, dass ihm, der so körperorientiert gearbeitet habe, immer in der ersten Reihe als Feuerwehrmann gestanden habe, jetzt sein Rücken den Dienst versage. Gekränkt habe er sich gefühlt. Nach der abgebrochenen Reha-Maßnahme dann zum nächsten Arzt, zu einem Schmerzspezialisten. Der habe ihm dann Morphium verschrieben in immer höherer Dosierung. Also Morphium. Es ist also doch etwas wirklich Schlimmes an meinem Schmerz. Aber er habe sich regelrecht benebelt gefühlt. Der Schmerz habe sich zwar betäubt angefühlt, aber er nicht wirklich befreit. Es ist zunächst beruhigend und Ausdruck des technischen Fortschritts, dass Operationen unter ausreichender Schmerzstillung stattfinden, dass der Schmerz eines gebrochenen Beines bis zur Operation und auch danach gelindert wird. Und mancher Patient kann auch berichten, wie schnell der akute Brustschmerz verschwindet, wenn die Engstelle des betroffenen Herzkranzgefäßes geweitet wird. Damit kann zunächst beruhigt konstatiert werden, dass in der Schmerztherapie das meiste doch in Ordnung ist, beziehungsweise mancher Schwachpunkt durch weitere Forschung noch überwunden werden wird. Dann mag die Einwendung verwundern oder gar empören, dass in der Schmerzmedizin etwas nicht stimmt, weil wir nicht zu wenig, sondern zu viel oder fehlerhaft handeln. Und dass dies vielleicht nicht nur ein Problem der Medizin, sondern unserer Lebenswirklichkeit ist. Denn gleichzeitig begegnet man immer häufiger der Ansicht, dass aller Schmerz unnötig sei und man sich seiner unverzüglich entledigen müsse, wolle man nicht fahrlässig handeln, was aus Sicht der Medizin den Akzent auf Schmerzen verlagert, die man einst als den notwendigen oder ganz normalen Preis des jeweiligen Arbeits- und Lebensbedingungen auf sich nahm. Dazu Beispiele. In den USA werden heute gut 95% aller Entbindungen in Periduralanästhesie durchgeführt. Was besagt das? Der Entbindungsschmerz findet eigentlich nicht mehr statt. Sie mögen nun anmerken, dass ein Mann gut über den Entbindungsschmerz der Frauen sprechen kann. Ich habe ihn ja nicht. Es lässt sich aber auch folgern, dass Schmerz unter der Entbindung gar nicht sein soll, nicht sein darf. Dass eine Gesellschaft übereingekommen ist, gemeinsam, nämlich die Betroffenen und die Ärzte und alle um sie herum, dass Entbindung nicht nur medizinisch, sondern auch antalgisch, also schmerzlos, zu erfolgen hat. Zweites Beispiel. Framingham ist eine kleine Großstadt in Massachusetts, USA. Dort wird die Bevölkerung immer wieder unter bestimmten Fragestellungen über lange Zeitspannen für bevölkerungsbasierte Längsschnittstudien nachverfolgt. Eine dieser Studien verglich Knieschmerzen 1984 mit jenen 2004. Gleichermaßen wurde das Körpergewicht sowie das Ausmaß der Kniearthrose erfasst. Und obwohl das durchschnittliche Ausmaß der Kniearthrose der Bevölkerung etwas zurückging und die Zunahme des Körpermassenindexes adjustiert wurde, hat der Knieschmerz um etwa 65% in 20 Jahren zugenommen. Wir lernen daraus, alle Medizin von Physiotherapie über Tabletten bis hin zu Operationen hat nicht zur Linderung des Leidens wegen Knieschmerzen geführt, sondern zu immenser Verschlimmerung. Das schmerzhafte Grundrauschen nimmt zu. Dass der Kampf gegen das Leiden im weitesten Sinne ist ein besonders wichtiges Element in der Vorstellungswelt der Aufklärung, die von der Ideologie des Fortschritts abgelöst wird. Schmerz ist ein Leitsymptom vieler Erkrankungen und viele Ärzte spüren den Wunsch ihrer Patienten nach Schmerzbefreiung und Ärzte lernen früh, auf das Leiden ihrer Patienten im Sinne des technischen Fortschritts gebührend einzugehen. Meist werden in Aus- und Weiterbildungen Maßnahmen gelehrt und später regelhaft umgesetzt, die eine Reizung oder einen Schaden des schmerzenden Körpers zugrunde legen und dann die Entzündung hemmen oder den Effekt reparieren. Diese aufklärerische Grundüberzeugung ist eng mit René Descartes, 1596 bis 1650, verbunden, der den Schmerz auf die Wahrnehmung peripherer Reizung reduzierte. Die von ihm sogenannte Res externa schickt einen Notruf wegen einer spezifischen Panne, was heute als Nozizeption bezeichnet wird. Gehäufte Reizungen dieser Nerven, das hat schon meine Vorrednerin gesagt, können zu einer Sensibilisierung des Schmerzsystems führen, sodass die Schmerzwahrnehmung immer eindrücklicher erfolgt. Dies gelingt auch bei ansonsten gesunden Probanden. Wahrgenommen werden diese Reize im zentralen Nervensystem, dem Gehirn. Dort entsteht das Erlebnis, das wir Schmerz bezeichnen. Letztlich war das Descartesche System die Grundlage für das ärztliche Bestreben, durch ärztliches Eingreifen die Schmerzklage zu beruhigen. Dazu zählt insbesondere die pharmakologische Entwicklung vielfältiger Schmerzmittel. 1803 gelang Sertürner die Isolierung des Morphiums, 1897 kam Paracetamol dazu, 1899 wurde Aspirin durch die Bayer AG als Markenname geschützt und 1922 Metamizol von Höchst auf den deutschen Arzneimittelmarkt eingeführt. 1974 Geigy präsentierte Diclofenac, das ist die heutige Firma Novartis. Doch nicht nur der Einsatz von Medikamenten wird durch Schmerzen befördert, es sind auch bewegungstherapeutische und psychotherapeutische Maßnahmen, Chirotherapie, Osteopathie, Akupunktur, Operationen. Und weil das Sortiment der Maßnahmen, das Hausärzte und Fachärzte, Niedergelassene und Krankenhausärzte anzubieten haben, nicht ausreichend erscheint, Schmerzen also nicht in ausreichendem Umfang oder gar nicht weniger werden, hat sich noch eine eigene Spezialisierung, die Schmerzmedizin, gegründet. Jeder Arzt hat also nach Herkunft und Profession, nach Überzeugung und Neigung für den Schmerz etwas anzubieten. Meist unabhängig von der Art der Schmerzen, ob Kopf- oder Rücken- oder Bauchschmerzen. Hausärzte und Schmerzspezialisten werden eher zu Schmerzmedikamenten greifen, natürlich auch vielleicht Akupunktur verordnen. Neurologen und Psychiater bevorzugen Antidepressiva und Präparate, die aus der Epilepsiebehandlung bekannt sind. Orthopäden werden vielleicht eher zu Spritzenreiz greifen und in Krankenhäusern werden gerne Infusionen und Schmerzkatheter appliziert und natürlich auch Operationen an eingeengten Nerven, arthrotischen Gelenken, vorgefallenen, verschlissenen Bandscheiben. Mal durch Orthopäden, mal durch Neurochirurgen, jeder tut, was er kann und wie er seine Rolle in der Medizin versteht. Für Herrn M. aus meiner Geschichte war es dann folgerichtig, dass seine Partnerschaft auseinandergegangen ist. Die Partnerschaft war schon lange nicht mehr erfüllend gewesen, doch dass die Partnerin ausgerechnet mit einem seiner besten Freunde eine Beziehung eingegangen ist, das war dann die nächste große Katastrophe. Eine Katastrophe wie eine Enttäuschung, wie eine Kränkung. Festzustellen sind erstaunliche Zuwachsraten an Medikamentenverschreibungen, an Operationen zur Schmerzlinderung. Wir sehen diesen Trend nicht nur im deutschen Medizinsystem, das ja einen eher üppigen Gebrauch medizinischer Angebote ermöglicht. Die Deutschen sind die Weltmeister im zum Arzt gehen mit 18 Besuchen pro Bundesbürger pro Jahr, sondern wir sehen das auch in den USA, wo es für viele gar keine Krankenversicherung gibt. Rückenschmerzen sollen in Deutschland mit etwa 50 Milliarden, wenn Sie es auf Österreich übersetzen, wären es etwa 5 Milliarden, jährlich zu Buche schlagen, bei weitem nicht für Diagnostik und Therapie, sondern vor allem für soziale Folgekosten wie Arbeitsunfähigkeitstage und Berentungen. Die Schlussfolgerung ist, dass Diagnostik und Therapie besser werden sollten. Damit soll auf jene Maßnahmen verzichtet werden, die nach Studienlage nicht besser sind als Spontanverlauf oder Placebo, zu viel Schadensrisiko mit sich bringen und zuletzt zu teuer sind, also eine ungünstige Kosten-Nutzen-Analyse bieten. In Deutschland wurde 2010 die Nationalversorgungsleitlinie zur Diagnostik und Behandlung von Rückenschmerzen verabschiedet. Sie sagt unter anderem, keine medizintechnischen Bilder, keine Spritzen, keine Operationen bei unspezifischen Rückenschmerzen während der ersten 4 bis 6 Wochen. Dafür Aufklärung und Unterstützung der Patienten, die sich gerade wegen der Schmerzen doch bewegen sollen. Die Realität sieht anders aus. MRT-Bilder, Spritzen, Operationen haben sich innerhalb von 10 Jahren in Deutschland mehr als verdoppelt. Es ist aber zu einfach, zu schlussfolgern, dass böse Ärzte ahnungslose Patienten verführen. Eine bemerkenswerte Studie aus Großbritannien gab uns Hinweis, warum Ärzte entgegen besserer Überzeugung Röntgenbilder bei akuten Rückenschmerzen anfertigen. Wenn Patienten geröntgt werden, sind sie nämlich spontan zufriedener mit der Behandlung. Vielleicht, weil sie mehr erhalten haben, weil sie den Eindruck haben, dass man sich besser um sie gekümmert hat. Sie werden reicher beschenkt. Der Patient ist zufrieden, der Arzt ist zufrieden, die Arzt-Patient-Beziehung scheint gelungen. Nur leider gingen die zufriedenen Patienten dieser Studie in der darauffolgenden Zeit, beobachtet wurde ein Jahr, häufiger zum Arzt als die weniger zufriedenen, die kein Röntgenbild erhalten hatten. Nichts ist für Ärzte beruhigender als zufriedene Patienten. Doch hier wird beleuchtet, und das lernen wir nachdrücklich, dass die Zufriedenheit zur Falle werden kann. Denn wenn Patienten aus Zufriedenheit häufiger zum Arzt gehen, dann vollführt sich unbeabsichtigt die langsame Transformation vom Patienten zum Kunden. Wir sitzen in der Zufriedenheitsfalle. Herr M. heute, immerhin, der Schmerzarzt habe sich ja um ihn gekümmert, habe ihm neben dem Morphium auch geraten, er solle versuchen, seinen körperlich anspruchsvollen Beruf bei der Feuerwehr durch eine eher sitzende Tätigkeit im Innendienst einzutauschen. Das sei auch für ein paar Wochen eine Entlastung für Herrn M. gewesen, doch dann seien die Schmerzen wieder schlimmer geworden. Er habe sich mies gefühlt. Schmerzen ohne Behandlungserfolg, Partnerin weg, die Erfüllung im Job jetzt auch weg. Wie ein Versager habe er sich gefühlt. Egal, was man tut, es wird fast immer gut, doch zugeschrieben wird es dem Arzt, weil es der Patient so will und der Arzt gerne so annimmt. Die Tatsache, dass jede Maßnahme irgendwie hilft, und das können wir aus vielen Schmerztherapien ableiten, beruht auf der Behandlungserwartung des Patienten. Also jene gute Hoffnung, die den Placebo-Effekt einer Maßnahme ausmacht. Gerade in der Schmerzmedizin sind Placebo-Effekte stark. Wenn in den vielfältig hierzu durchgeführten Experimenten den Teilnehmern zunächst Schmerzen zugefügt werden und dann der einen Gruppe wirksame Schmerzmittel, der andere aber nur Zuckerpillen gegeben werden, beide über positive und negative Effekte genauso aufgeklärt werden wie über unerwünschte Nebenwirkungen, dann unterscheiden sich in diesen Experimenten die, die die Zuckerpillen und diejenigen, die die Schmerzmittel bekommen haben, gar nicht. Es sind aber auch die Veränderungen im Medizinbetrieb und in der Vergütung medizinischer Leistungen zu berücksichtigen. In den Krankenhäusern, in denen die meisten jungen Ärzte zur Facharztqualifikation weitergebildet werden, werden nur krankenhaustypische Leistungen vergütet, also vorrangig aufwendige technische Diagnostik und interventionelle Behandlungen, also Behandlungen mit Stich oder Schnitt, also solche Behandlungen, die ambulant nicht möglich sind. Patienten, die eine Krankenhausambulanz aufsuchen, werden also kategorisiert nach braucht solche Leistungen oder braucht solche Leistungen nicht. In einem sich dynamisch entwickelten Medizinsystem, man spricht ja heute auch nicht von Medizinsystem, sondern von Medizinmarkt, kann daraus einiges folgen. Erstens, um alle Krankenhausbetten zu füllen, müssen Patienten im Zweifelsfall in die Kategorie braucht diese Leistungen aufgewertet, man sagt auch neudeutsch upgraded werden, wie dies dann eben gerne so gesagt wird. Die Kampfzone Schmerz wird also zunehmend aggressiver, weil Belegungen, Budgetleistungen für Krankenhausabteilungen und damit auch Arbeitsplätze gerettet werden sollen. Zweitens, die jungen Ärzte lernen bevorzugt diese Leistungen und zudem, dass diese Leistungen notwendig sind. Nie lernen sie Spontanverläufe, nie lernen sie, was ohne ärztliche Intervention unter Einbeziehung des Patienten möglich wäre. Drittens, die typischen Krankenhausleistungen sind technisch, weil sich medizinischer Fortschritt eben technisch definiert. Der junge Arzt lernt technisch zu denken und zu agieren. Auch müssen sich Krankenhäuser abgrenzen gegenüber Rehabilitation und der Medizin, die der besonderen Krankenhausbedingungen nicht bedarf. Für die Krankenhausausstattung sind spezielle Medizinproduktehersteller zuständig. Diese Medizinproduktehersteller und die Pharmaindustrie bilden den sogenannten medizinisch-industriellen Komplex, der den marktwirtschaftlichen Zielen folgend expandieren möchte und immer mehr Produkte zur Behandlung von Patienten, damit auch von Schmerzpatienten in Krankenhäusern und von dort diszipliniert auch in Ambulanzen und in Praxen verkaufen und dauerhaft platzieren möchte. Nun ist in Deutschland der durch Mitgliedsbeiträge finanzierte Medizinmarkt der gesetzlichen Krankenversicherungen gedeckelt, wahrscheinlich in Österreich auch. Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Hieraus folgt, dass jedes Produkt, also jedes technische Hilfsmittel, aber auch jedes Medikament, das ein Arzt einsetzt oder verschreibt, Personalkosten drückt. Die Schere zwischen Industrieprodukten und Personalkosten entwickelt sich langsam auseinander. Längst werden heute in Deutschland mehr als 50% aller Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen für Industrieprodukte ausgegeben. Viertens, auch Patienten vertrauen der Technik. Sie alle in ihrer Küche, in ihrem Wohnzimmer, am PC, in ihrem PKW und oft auch am Arbeitsplatz. Da ist es wenig verwunderlich, dass auch das technische Angebot des Arztes bei Schmerzen überzeugt und erwartet wird, womit wir wieder bei den Placebo-Effekten angekommen sind. Also, so Herr M., das hat er ja alles schon kennengelernt. Jetzt habe man ihn zu mir geschickt, also zu mir. Er brauche einen Spezialisten, der seinen Schmerz verstehe, nicht einen Arzt, der irgendetwas nur versuche. Sein Schmerz sei etwas Besonderes, etwas anderes. Herr M. redete, als ich ihn in der ersten Konsultation kennenlernte, drangvoll und fordernd. An meinen Kollegen ließ er nicht viel Gutes, das ließ natürlich auch für meine Arbeit keine guten Voraussetzungen erahnen. Er wolle nicht noch einmal enttäuscht werden, und Herr M. berichtete von vielen weiteren Enttäuschungen. Vor 3 Jahren, also ein paar Monate vor seinem Schmerzbeginn, sei sein Vater verstorben. Er habe nicht trauern können, nicht trauern wollen, denn er habe den Vater gehasst. Er habe den Vater vor allem prügelnd in Erinnerung. Der habe unter Alkohol zuerst ihn, dann seine Mutter verprügelt, bis er mit 17 Jahren zum ersten Mal zurückgeschlagen habe. Immer habe er versucht, die Mutter zu schützen vor diesem Mann, der einerseits so männlich und mächtig war. Er war ja auch Feuerwehrmann. Und damit auch irgendwie erfolgreich, aber eben auch so brutal. Für Wärme, für Gefühle sei nur die Mutter da gewesen. Mit Beginn seiner Ausbildung sei er dann ausgezogen, habe versucht, zur Mutter Kontakt zu halten, den Vater zu meiden. Trotzdem wurden ihm beide fremd. Als der Vater dann krank wurde, als klar war, dass er sterben müsse, habe sich der Kontakt zur Mutter wieder stark intensiviert. Das habe wiederum seine Partnerin nicht verstehen können und es habe viel Streit mit ihr gegeben. Dann habe er auch da einmal zugeschlagen, weil er sich so in Aufruhr und überfordert gefühlt habe. Er habe sich entschuldigt, aber die Beziehung sei nie mehr gut geworden. Die Angst, damit der Druck, den der Schmerzpatient vermittelt, wird auch die Angst des ihm begegneten Arztes befördern. Die Angst zu versagen, also nicht helfen zu können, die Angst, eigenen Ängsten zu begegnen. Eine Angst von Ärzten ist, vom Patienten als nicht professionell und damit als nicht souverän erlebt zu werden. Und die Beherrschung der Angst gelingt am besten, wenn der Arzt auf die professionell-technische Grundausstattung zurückgreift. Also stark wirksame Medikamente, lange Nadeln und Infusionen. Obwohl also Ärzte große Angst haben, allein durch ihr ärztliches Auftreten, also durch ihre Ruhe, ihre Kompetenz, ihre beruhigende Wirkung beim Patienten Erfolg haben zu können, also als Placebo durch Arztsein zu wirken, machen sie nichts anderes mit langen Nadeln. Sie wirken als Placebo mit langen Nadeln. Als der Vater gestorben war, so Herr M., habe er nur noch Schmerz gefühlt und niemand habe ihm helfen können, niemand habe ihn verstanden. Der Vater war weg, vieles sei nicht gesprochen gewesen. Höchstens habe es noch die Mutter gegeben, aber für die habe er seine Partnerin verloren. Dann die Kollegen, für die er der Chef gewesen sei, und dann die Ärzte. Manche haben ihn als an den Vater erinnert. So wenig habe er sich von den Ärzten verstanden gefühlt. Menschen mit Schmerzen erwarten medizinische Hilfe. Die Medizin wendet sich an den Hilfesuchenden mit diagnostischen und therapeutischen Angeboten. Dass Patienten geholfen wird, dass Ärzte anwenden, was Industrie und klinische Forschung entwickelt und untersucht haben, so wie Viktor von Weizsäcker ausführte. Das ist der eigentliche Sinn der Berufswahl zum Arzt, dass man sich dem Schmerz zuwendet. Doch dieses Verhältnis, das sich ja aus jeder einzelnen Arzt-Patient-Beziehung ergibt, erzeigt eine erhebliche Dynamik. Die Ansprüche an Schmerzbefreiung oder zumindest Schmerzlinderung haben ebenso zugenommen wie die medizinischen Schmerzleistungen. Fast unbemerkt ist hierunter das gesellschaftliche Leiden und der Schmerz schlimmer geworden. Die Schmerzforschung hat uns mit der Erkenntnis des Schmerzgedächtnisses bedacht, also dass sich ein schlimmes Schmerzerleben in unser Gehirn einbrennen kann. Zwar wissen wir, dass Schmerz unter Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit und dem Gefühl des Ausgeliefertseins die Chronifizierung von Schmerzen begründet, doch in ganz merkwürdiger Verkürzung führt das Wissen um dieses sogenannte Schmerzgedächtnis bei manchen Ärzten zu absonderlichen, aber irgendwie doch vermeintlich wissenschaftlich überhöhten Überzeugung, dass jeder Akutschmerz sofort mit stärkster medikamentöser Gegenmaßnahme eingedämmt werden soll, damit kein Schmerzgedächtnis entstehen kann. Und mancher Patient berichtet vom Arzt auch schon mal gehört zu haben, wenn Sie so weitermachen, sitzen Sie bald im Rollstuhl. Der Arzt, der hier helfen will, der macht nichts als Angst. Für Herrn M. galt es nun, Gefühle der Kränkung und Enttäuschung zu entdecken. Vor den Gefühlen war aber der Schmerz, mittlerweile betoniert mit Bandscheibenprothese und Morphium. Der Anfang der Behandlung Bei mir galt nur der Beziehungsgestaltung. Die narzisstische Seele war zu achten, um Türen zu öffnen, um Wut dann Trauer zu ermöglichen. Danach war es nicht mehr so schwierig, Medikamente zu reduzieren, Angst vor Bewegung zu überwinden, Bedürfnisse zu erkennen. Zum Ende der Therapie war das größte Hindernis, an den Arbeitsplatz mit Würde zurückzukehren, den Verlust des Ansehens als Feuerwehrmann zu verstehen, zu mentalisieren, neue Chancen zu erkennen, sich im Innendienst nicht abgeschoben zu fühlen, Beziehungsbedürfnisse neu zuzulassen, sich nicht mehr verlassen zu fühlen. Es geht also gar nicht um das Schmerzerleben. Dessen Bedeutung geht für jeden Betroffenen und für die Ärzte und damit für die Gesellschaft, in der wir leben, und für die medizinischen Strukturen, die wir geschaffen haben, weit über das einfache Descartesche Reiz-Antwort-Äquivalent hinaus. Das Schmerzerleben hat immer einen Wahrnehmungsanteil, der uns mitteilt, wo die Reizung stattfindet, und immer einen Gefühlsanteil, der mit Unbehagen, Angst, vielleicht Verlust verbunden ist. Beide Anteile werden in unterschiedlichen Bereichen unseres Gehirns vermittelt. Dies erklärt, dass vergleichbare periphere Reize interindividuell zu unterschiedlichem Schmerzerleben führen. Die Schmerzschwellen sind sehr unterschiedlich. Beispielsweise haben Sportler deutlich höhere Schmerzschwellen, deutlich stärkere mechanische oder thermische Reize als bei körperlichen untrainierten Menschen werden als noch nicht schmerzhaft erlebt. Sogar intraindividuell können Reize sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, je nach Tageszeit, Hormonstatus oder Ablenkung. Noch bedeutsamer ist die präventive oder lindernde Wirkung positiver Grundüberzeugung, wie zum Beispiel, es wird schon gut werden. Auch das Phänomen des sozialen Schmerzes deutet in diese Richtung. Die US-amerikanische Psychologin Naomi Eisenberger hat mit Probanden immer wieder untersucht, wie sich soziale Isolation auf das Erleben körperlicher Schmerzreize auswirkt. Beispielsweise hat sie gesunden Studienteilnehmern einen Film gezeigt. Diese sahen drei Kumpels, die sich einen Ball zuspielen. Während die Teilnehmer das sahen, wurde ihre Gehirnaktivität gemessen. Ein nettes Spiel. Doch dann plötzlich wurde einer der drei Kumpels am unteren Bildrand nicht mehr in das Ballwerfen einbezogen. Er wurde aus dem Spiel ausgeschlossen. Und was zeigten die Gehirnaktivitäten der Teilnehmer? Sie litten mit dem Kumpel mit dessen Schmerzzentren. Und diese Schmerzzentren sind dieselben, die auch beim Tritt gegen das Schienbein aktiviert werden. Das ist das Miterleben beim Schmerz. Also die sogenannten Spiegelneurone. Ja, aber wenn am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft zu Hause ausgeschlossene, gekränkte und gemobbte Schmerz leiden, damit zum Arzt gehen, dort aber nur Medikamente oder Spritzen erhalten, was soll denn damit behandelt werden? Wird hier nicht von der Medizin eine Leistung erbracht, die sie gar nicht erbringen kann? Wird damit nicht die Medizin zum falschen Ort auf der Suche nach Gemeinschaft und Seelsorge? Der Schmerz steckt immer auch in der Negation des Lebendigen, ein Widerspruch zu den Funktionen der Organe und zum Lebenswillen. Die im Schmerz gebrochene Funktion impliziert auch eine narzisstische Kränkung des Individuums, weil die Selbstbestätigung durch das Nicht-Leisten-Können bedroht wird, gar beschädigt wird. Es ist nachvollziehbar, dass die Medizin, die so viel forscht und vermeintlich so viel weiß, diese Bürde des Nicht-Leistungskönnens auf sich nimmt, auch wenn sie sich an dieser impliziten Aufgabe, Erlösungssehnsüchte zu beruhigen, übernimmt. Erlösungssehnsüchte auf der Patientenseite, Allmachtsfantasien auf der Arztseite und die mediale Inszenierung zur gesellschaftlichen Einbettung erklären letztendlich, dass wir ständig Leistungen am schmerzenden Körper erhoffen und auch annehmen, Ärzte diese wiederum anbieten, obwohl es keine guten wissenschaftlichen Belege für deren Wirksamkeit gibt und das ärztliche Dogma primum nil nocere, also alles zu unterlassen, was den Patienten schädigt, stets hintergangen wird. Also, ich komme zum Schlusswort. Der Zugang zum Schmerz entspricht der alten hippokratischen Forderung. Das Leben ist kurz, die Kunst ist weit, der günstigste Augenblick flüchtig, der Versuch trügerisch, die Entscheidung schwierig. Der Arzt muss nicht nur bereit sein, selber seine Pflicht zu tun, er muss sich auch der Mitwirkung der Kranken, der Gehilfen und der Umstände sichern. Wir können den Schmerz also nicht durch immer mehr Schmerzmedizin eindämmen, sonst sind wir beim Hase-und-Igel-Spiel immer der Hase. Der Kampf gegen die Lebensäußerung Schmerz durch Analgesie ist schon verloren, denn die Explosion des Einsatzes von Medikamenten und Operationen zeigt die Erfolglosigkeit. Wir brauchen erstens die Entmedikalisierung, zweitens die stärkere Einbindung der Handlungsmöglichkeiten der Patienten. Empathie ist also nicht, dem Patienten sein Geschäft mit dem Schmerz abzunehmen, sondern ihn darin zu unterstützen, es selbst zu tun. Nicht gut, gut genug reicht dabei, ist aber besser als übertriebene Medikalisierung. Vielen Dank.